Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen neuen Folge Gruß aus der Küche mit der lieben Mareike, die mit am Start ist, und mir, Lea. Und schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Das freut uns natürlich sehr. Und was macht diese Folge diesmal so besonders? Ganz einfach, wir sitzen beide unabhängig voneinander in Quarantäne und uns hat das Coronavirus beide erwischt. Es geht uns zum Glück soweit wieder ganz passabel, würde ich sagen, oder?
Ja, aushaltbar. So, ich habe eben erzählt, ich freue mich, dass ich wieder Luft durch meine Nase kriege.
Ja, es sind schon, also bei uns waren es auch starke Erkältungssymptome. Mein Freund ein bisschen Fieber auch gehabt, aber sonst, also drei Kreuze und hier schnell auf Holz klopfen, wenn es das gewesen sein sollte. Ne? Also alles gut soweit und wir befinden uns eigentlich wieder auf dem Wege der Besserung.
Das ist ja auch echt schönes, also, ne? Aber das hat dann eben dafür gesorgt, dass wir jetzt auch für euch eine Quarantänefolge machen.
Genau, zum Thema Kochen in Quarantäne, weil wir haben gedacht, das trifft uns beide jetzt gerade aktuell sehr und was liegt da näher? Und natürlich haben wir uns dann auf dieses Thema geeinigt. Und dann haben wir wieder ein paar Rezepte für euch zusammengestellt, die wir jetzt gekocht haben in diesen 10 Tagen Quarantäne, die hinter uns liegen, wenn ihr diese Folge hört. Und wie wir uns da so ein bisschen durchgeschlagen haben mit Vorbereitungen in Anführungszeichen, weil Mareike hat es relativ unverhofft erwischt. Bei mir war es so, dass mein Freund ein paar Tage vor mir einen positiven Test hatte. Meine waren die ganze Zeit noch negativ, aber man konnte sich an 5 Fingern abzählen, wie es wahrscheinlich ausgehen wird. Deshalb konnte ich noch einen Großeinkauf starten nach einem negativen Test und war da nicht ganz so unvorbereitet. Aber wir haben es geschafft und dann würde ich sagen, willst du erstmal übernehmen, Mareike, wie du dich durchgeschlagen hast?
Gerne. Also, es kam an einem Freitagmorgen, haha, und ich war auch, also ich war halt unterwegs, so habe ich es mir eingefangen, mehr muss ich dazu nicht sagen, und die ganze Zeit war ich noch negativ und ich wach freitags morgens auf und denke, oh, schummrig, Hals tut weh, Kopfschmerzen, naja, machst ja jeden Tag einen Test im Moment, machst nochmal einen. Dann hat man da so einen zweiten Strich gesehen und dann habe ich noch einen gemacht, ne, so zur Sicherheit.
Ja, klar.
Der hatte dann auch einen zweiten Strich und dann habe ich gedacht, alles klar, ab zum PCR und in Quarantäne. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe dann PCR-Test gemacht und bin ab in Quarantäne. Das heißt, da war nichts mehr mit vorbereiten und da war auch nichts mehr mit schnell noch zum Supermarkt. Ich habe zwar auch schon öfter gehört, dass das Leute machen, das war für mich aber gar keine Option, weil ich schon 2 positive Schnelltests hatte und dachte so, nein, ist halt einfach unverantwortlich. Und ich hatte aber vorher schon den ein oder anderen Artikel gelesen, wie bereite ich mich vor, wenn ich unverhofft in Quarantäne komme. Und dann hatte ich so einen gewissen Grundstock besorgt. Der besteht aus zum Beispiel Nudeln, verschiedene Linsen, also gerade so trockenen Sachen, dem ein oder anderen Dosenzeug, was man halt selbst gerne isst. Also bei mir ist zum Beispiel dann sowas wie Kichererbsen und so dabei. Und ich habe auch immer so eine Packung Tiefkühlgemüse da. So, und dann wusste ich, es passt ja jetzt erstmal schon und ich komme nicht in die Bredouille und kann mich damit quasi ernähren. Und gleichzeitig habe ich halt auch noch, das ist halt jetzt der Vorteil an meinem Standort, auf einen Lieferdienst zurückgegriffen, der halt auch frische Sachen, also auch Obst und Gemüse und so ein bisschen Joghurt bei mir vorbeigebracht hat. Also für euch als Tipp, wenn bei euch am Standort, also wo ihr wohnt, am Standort, das klingt schon wieder so eigenartig, wenn an dem Ort, wo ihr wohnt, welches es solche Lieferdienste gibt, also ich nenne jetzt einfach mal ein paar, da könnt ihr gucken. Es gibt zum Beispiel Flink, es gibt was von Rewe, manche Edekas liefern. Manchmal kann man auch einfach googeln, Lebensmittellieferdienst und dann seinen Ort angeben. Dann kann man das teilweise auch machen, aber wir wissen beide, es gibt genug Orte, da gibt es das nicht. In meinem Heimatdorf gibt es zum Beispiel auch nicht. Und dann kannst du halt immer sagen, okay, fragst halt Freunde oder Verwandte oder eben einfach deine Nachbarn und sagst, rufst da kurz mal durch und sagst, du, hey, mich hat's erwischt, kannst du mir was holen?
Ja, genau, das war quasi bei uns dann auch gewesen. Unser einer Nachbar, der hat dann ziemlich genau nach einer Woche dann gefragt, hey, wie sieht's denn aus, braucht ihr was? Wir waren soweit gut versorgt, er hat dann nochmal ein bisschen Obst geholt für uns und einen Hustentee aus der Apotheke. Da auch Stichwort, ne, wenn ihr irgendwas an Medikamenten brauchen solltet, gibt's natürlich auch diese Apothekenlieferdienste, auf die ihr zurückgreifen könnt, weil das ist natürlich dieses Problem, du darfst ja nicht das Haus verlassen. Aber auch da finden sich Mittel und Wege, dass man dann nicht komplett alleine ist. Und genau, und er hat uns dann so ein bisschen was mitgebracht. Also da haben wir dann so ein Stück weit zurückgegriffen, aber sonst waren wir wirklich relativ gut ausgestattet, weil ich habe, glaube ich, ungefähr alles nochmal eingekauft. Wirklich alles. Weil ich dachte, ey, wenn es mich halt dann auch erwischen wird, wovon wir ausgegangen sind, es war dann auch 3 Tage später so, dann ist wenigstens erstmal alles da und wir kommen über die Runden von ein paar Tiefkühlsachen, glutenfreie Tiefkühlpizza, die wir auch hatten und so ein bisschen was, was halt schnell in Anführungszeichen geht, wo du nicht viel machen musst, wenn es dich wirklich komplett dahin rafft. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wie wenn du jetzt sagst, du musst dich jetzt nochmal eine halbe Stunde irgendwie hinstellen und was kochen, das geht ja manchmal gar nicht. Ja. Was hatten wir da auch so? Reisnudeln, Polenta auf jeden Fall nochmal geholt, ein paar Konserven, was du ja auch schon gesagt hattest, so, ich mag diese Baked Beans ganz gerne. Mm,
die sind auch lecker, ja.
In der Tomatensauce und die mache ich dann immer ganz gerne auf so Pfannkuchen, Baked Beans, ein bisschen Cheddar oben drüber und dann schmilzt der Käse so ein bisschen an. Das ist dann auch sehr lecker, nur so das nebenbei. Genau, das haben wir dann gemacht. Klar, Kichererbsen, was Milch geholt, diese ganzen langen haltbaren Dinge, was du ja auch schon gesagt hast, ein bisschen was auch im Kühlschrank, Creme Fraiche, Schmand, Pesto, irgendwas so ein bisschen diese Richtung unter Tiefkühl. Ne? Beeren und ein bisschen Gemüse auch, dass man da was auf Vorrat hat. Und dann ging es los in die Quarantäne.
Ja, also für Leute, die keinen Tiefkühler haben, ist sowas manchmal ja immer ein bisschen blöd, aber da gibt es auch Optionen. Es gibt zum Beispiel auch Trockenobst. Es gibt mittlerweile auch so schockgefrostete Himbeeren sogar, also irgendwie in Päckchen, die, also nicht schockgefrostet, gefriergetrocknet. So heißt es. Ja, also mittlerweile kann man ja auch auf so Sachen auch zurückgreifen, wenn man halt sagt, so, ich habe halt nichts zum Tiefkühlen, dann geht das auch. Und dann halt sind wir auch wieder bei Konserven, ne?
Ja.
Gerade was so Obst und vielleicht auch Gemüse so ein bisschen was angeht, da gibt es ja auch vieles in Konserven, was man im Notfall dann nehmen kann, wenn man eben keinen Tiefkühler hat.
Genau, und wenn man jetzt sagt, oh, ich mag die ganzen Dosen nicht so wirklich, gibt es ja auch mittlerweile ganz viel schon im Glas, wo man dann auch die Konserven kaufen kann. Da gibt es ja auch dann verschiedenste Alternativen. Ja, und dann, also wir haben uns überlegt, wir haben so ein paar Rezepte einfach aufgeschrieben, was wir gekocht haben in der Quarantäne. Die würden wir gerne einfach mit euch so ein bisschen teilen, um euch vielleicht die ein oder andere Idee dazulassen, Inspiration zu geben oder zu sagen, hey, okay, aus den Zutaten kann ich das ja auch noch zaubern, weil manchmal findet man ja dann doch noch in der hintersten Ecke die ein oder andere Sache, die noch gut ist, die aber ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und deshalb habe ich jetzt ein bisschen viel gequatscht und würde einfach für das erste Rezept oder die ersten Rezepte nochmal an dich übergeben, Mareike.
Gerne, vielen Dank. Das sind die Eiernudeln. Und die Eiernudeln, die sind mir wieder ins Gedächtnis gekommen durch meine Zeit in der WG mit meinem Cousin. Der hat die nämlich das ein oder andere Mal gemacht. Und dann habe ich gesagt, stimmt, so einfach und so geil. Und zwar, du brauchst nur Butter, Margarine oder Öl, dann Zwiebeln, Eier und Nudeln. Ha, that's it. Ein kurzer Disclaimer, wir reden hier gerade von Kochen in Quarantäne. Also wir reden hier nicht von vollwertiger Kost, perfekt ausgewogen, kalorienarm und sonstigem, sondern wir reden davon, ihr werdet satt und ihr habt genug Nährstoffe, um weiterzumachen, so ungefähr, ja. Weil manchmal hat man ja wirklich das Pech und hat nicht so viel da, ja, und kann auch nicht ständig jemanden losschicken. Also das Essen tut's, ja, da ist kein Gemüse bei in dem Fall, aber es hat Kohlenhydrate, es hat Eiweiß, immerhin, ne. Also, und es ist wirklich, wirklich simpel. Die Nudeln werden einfach in einem Topf nach Anleitung gekocht, dann schneidet ihr Zwiebeln klein, dann werden die Zwiebeln mit dem Fett in der Pfanne glasig gedünstet. Die Eier schlagt ihr derweil in der Schüssel nochmal auf und verquirlt die. Wenn die Nudeln fertig sind, abtropfen lassen, ab in die Pfanne, zu dem Öl mit den Zwiebeln, bisschen anbraten, sodass die halt so eine bisschen Farbe vielleicht kriegen oder sowas. Die müssen nicht irgendwie kross werden, das ist nicht Sinn der Sache. Und dann übergießt ihr das Ganze mit dieser Eimasse. Und dann muss das ein und noch stocken und dann ist das Essen fertig und dann kommt Salz, Pfeffer drüber und that's it. Mhm. Und wenn man noch einen Salat hat, ist natürlich ein Salat dazu immer ganz schön, aber eben nur in dem Fall, dass man es da hat.
Der hält sich ja auch nicht immer so ewig, von daher kannte ich tatsächlich noch gar nicht dieses Rezept oder habe ich noch nie gemacht, Eiernudeln. Vielleicht als Alternative, momentan haben wir keine Eier mehr im Haus, aber...
Und wenn du es so richtig deutsch machen willst, machst du noch Ketchup drauf.
Oh, das hatten wir früher mal, schon Jahre her, als wir im Ungarnurlaub mal waren mit... Oh Gott, ein paar Klassenkameraden und sowas. Vor fast 15 Jahren, ist lange, lange her. Da gab es dann auch Schinkennudeln mit Ketchup. Dann gab es mal Ketchup mit Nudeln. Es gab Nudeln mit Ketchup. Ketchup, Nudeln und Schinken. Also es war eine sehr, man merkt, worauf es hinauslief. Gerade weil wir, ich glaube, zwei Mädels damals waren und 5 oder 6 Jungs.
Aha,
und wenn die dann gekocht haben.
Oh, toll.
Oder es wurde gegrillt. Das waren so die Sachen. Entweder grillen. Oder Schinkennudeln.
Ja, wow. Es gibt so Leute, die können extrem einseitig essen. Die können auch jeden Tag einfach nur eine Wurst essen und ein Stück Brot dazu, so Bratwurst und so. Und ich denke mir dann immer, Alter, dass du überhaupt noch gehen kannst, dass du überhaupt noch aufstehen kannst. Da sind keine Vitamine, kein gar nichts. Aber ja, isst deine Wurst und am liebsten noch ohne Brot, nur mit Ketchup. Meine Brüder waren früher so. Die haben dann sich quasi eine Scheibe Brot reingezwungen und 5 Würste verdrückt, so ungefähr. Das konnte ich nie nachvollziehen. Noch nie. Ich dachte immer so, das ist doch eklig, das ist doch kein Essen. Aber gut, ja, mach, komm. Jeder, wie er will.
Ja, die Geschmäcker sind verschieden, ne? Wie man so schon sagt. Ja, unser erstes Quarantänegericht war, weil es mein Freund auch wirklich echt ein bisschen dahingerafft hatte, den hat es stärker erwischt gehabt als mich, war die gute alte Hühnersuppe, die ich gekocht hatte, mit zwei Hähnchenschenkeln auch komplett, die dann in der Brühe drin waren. Also man hat halt Suppengemüse gekauft, Lauch, Karotte, Sellerie ist da ja mit drin, ein bisschen das mit Zwiebel angebraten im Topf und dann mit Gemüsebrühe aufgegossen oder Hühnerbrühe, die ich hatte. Habe ich so ein bisschen gemischt, die Reste leer gemacht und dann halt die Hähnchenschenkel, die zwei mit reingepackt und das dann halt erstmal eine ganze Weile kochen lassen, bis die gar waren. Dann da entsprechend das Fleisch runtergemacht, wieder in die Suppe gepackt, ein bisschen gewürzt und noch Suppennudeln dazu. Und dann gab es fast 3 Tage am Stück mittags immer Hühnersuppe bei uns, weil der Topf dann natürlich doch ein bisschen größer geworden ist. Brauchst du ja allein die Masse, um die Hähnchenschenkel halt dann brühen zu können, dass die da drin kochen. Und das tat gut, muss ich sagen. Das hat dann doch echt wieder Kraft gegeben, was man ja auch immer sagt, ja. Nochmal mit meiner Oma telefoniert, die hat auch gemeint, ja, gut, dass du das gemacht hast. Und dann haben wir so abends Brot gegessen, ein bisschen. Mittags gab es halt Hühnersuppe und das waren unsere ersten 3 Quarantänetage. Und ich finde halt, gerade bei Suppen ist ja dieses wunderbare Phänomen, dass die immer aromatischer und besser schmeckt, je öfter man sie aufgekocht hat, wenn die durchgezogen hat. Und das war da dann natürlich auch. Dann hat die irgendwann gemerkt, jetzt hat sie so die richtige Würze gehabt. Ich glaube, das war dann wirklich an Tag 2 gewesen. Das war eine gute Sache und die hat dann echt nochmal ganz gut auf die Beine geholfen.
Ja, also ich habe auch, ich war vor 3 Wochen ja auch schon mal erkältet, da habe ich auch eine gemacht, weil da durfte ich ja noch raus, da war ich ja negativ, das war nur eine normale Erkältung. Mhm. Und das hat auf jeden Fall auch gut getan. Allerdings habe ich dann mal so ein bisschen nachgelesen, so jetzt mal wirklich nachgelesen. Wie ist es denn? Muss es eine Hühnerbrühe sein? Ne? Muss es mit einem, also mit tierischen Bestandteilen sein, damit das hilft? Und also es wird dem nachgesagt, aber es ist gar nicht bewiesen, sondern einfach nur, also ne, aber es wird oft gesagt, die Knochen müssen auskochen und da ist dann was drin. Also das ist so gar nicht nachgewiesen. Ich esse es auch gerne, wenn ich erkältet bin und esse es, dann macht es dann auch. Aber es tut halt, wenn man es jetzt auch nicht da hat, ne, es tut halt auch eine normale Gemüsebrühe, weil einfach Suppe und alles, was wärmt und alles auch, was flüssig ist, was man halt auch so langsam isst, was so den Hals runterrinnt, halt einfach gut ist, weil das wärmt.
Total.
Und auch gerade, wenn der Hals kratzt und sowas, beruhigt es halt dann auch einfach. Deswegen ist ja auch Tee trinken so wichtig, aber hat ja auch nicht jeder Bock, ständig Tee zu trinken und dann ist so eine Suppe zu essen halt auch eine ganz gute Methode.
Ja, und das ist ja manchmal auch ein anderer Geschmack, ne? Gerade wenn du dir irgendwie so eine Gemüsebrühe, kannst du dir auch in der Tasse mit heißem Wasser aufgießen. Mm. Das tut ja auch schon gut, wenn du so ein bisschen was Herzhafteres, sage ich mal, hast. Ja. Ein paar andere Nährstoffe, die dann da so ein bisschen noch drin sind zumindest, wie wenn du jetzt die ganze Zeit halt irgendwie einen Tee trinkst. Weil also, wir haben auch so einen Erkältungstee, so einen Hustentee aus der Apotheke. Den finde ich auch mega. Den trinke ich auch jetzt schon gefühlt jeden Tag 2-3 Tassen von und das hilft halt auch. Ja, oder so Salbei-Tee mit Honig zum Beispiel.
Also genau, kommt da halt auch immer drauf an, ob man es so gut verträgt. Also ich habe jetzt gestern irgendwie so einen Kräutertee viel getrunken, den habe ich nicht vertragen, der ist mir auf den Magen geschlagen, so ein bisschen, die Kräuter. Aber das kenne ich, wahrscheinlich, ich muss mal gucken, ist Eukalyptus drin? Eukalyptus vertrage ich nicht. Es gibt ja auch diese Dragees, diese Erkältungsdragees. Mhm. Magenkrämpfe kriege ich von den Scheißdingern. Mhm. Also macht gar keinen Spaß und allen anderen helfen die wunderbar, weil die sich ja auflösen und dann auch so diesen mit diesen ätherischen Ölen. Ist für mich ein Graus, also wirklich, da kriege ich richtig Probleme mit. Aber ja, also solche Tees sind natürlich auch immer gut, aber auch wenn man so, also ich sag mal, auch wenn man sowas nicht da hat, ja, man kann ja also jedweden Tee
ja, total.
Trinken oder einfach eine heiße Zitrone ist ja auch immer ganz gut, heißen Ingwer, wenn man sowas da hat. Und dann auch generell nochmal zu den Suppen, also auch ein Tipp, Eintopf. Ihr könnt auch alles Mögliche zusammenschmeißen und euch einen Eintopf zusammenkochen. Auch mit nur Karotten und Kartoffeln geht's gut. Da sag ich immer, da komme ich immer zum Karotten-Kartoffelgemüse, was es bei uns in der Familie ganz oft gab. Da kommt dann noch ein Löffel Brühe dazu, also so Instant-Brühe. Und dann ist es auch ein Essen, was echt gut ist. Genau, und was auch schnell und einfach ist. Ne? Weil wir hatten ja auch gesagt, nicht jeder ist dann so fit und kann dann großartig kochen.
Ja, total. Also wir hatten dann auch eine Linsensuppe gemacht, gleiches Spiel, ne? Karotte kommt da rein, Zwiebel mit angebraten, Knoblauch, die Linsen mit rein, ein bisschen angeröstet und dann halt mit Wasser aufgegossen, 20 Minuten köcheln lassen, das Ganze püriert. Da kommt dann, wenn man will, kann man noch so ein bisschen Kräuterfrischkäse mit reinmachen dann oder, weiß ich nicht, Kochsahne oder ähnliches, um es ein bisschen anzudicken, muss aber auch nicht, gewürzt und fertig. Das ist ja halt einfach das Schöne, dass du es meistens wirklich, nachdem du es aufgegossen hast mit Wasser oder Brühe, halt echt kochen lassen kannst und es passiert nichts.
Ja, das stimmt. Es ist dann auch einfacher, ne?
Ja, total. Okay, Gericht Numero dos, Mareike.
Ich war so bei Uno. Dos, zwei, ach, was machen wir jetzt?
Nummer 2.
Ei, Wo waren wir noch immer? Okay, nein, wieder normal. Ich und mein rein hessisch. Ich werde auch ganz oft gescholten, ja, ich glaube, geschimpft, wenn ich Rheinhessisch spreche, weil mein Rheinhessisch ist so ein bisschen ein Kauderwelsch. Die Hälfte davon ist halt gelernt von der Familie und Oma und Opa und das andere ist so ein bisschen falsch gehört. Und ich sage schon seit Jahren bestimmte Wörter halt nicht richtig, also nicht so, wie sie eigentlich in unserem Dialekt gesprochen werden. Dann regt sich meine Familie immer tierisch drüber auf. Dann sagen die immer so, ach, du kannst überhaupt kein Rheinhessisch. Und ich denke mir immer, ist doch scheißegal. Also ich habe mal in meinem Studium gelernt, dass ein Dialekt nicht nur durch die Region, sondern auch deine eigene Familie und die persönliche Aussprache geprägt wird. Ja. Und dass solche Veränderungen durchaus okay sind. Und wenn ich mal Kinder kriege oder Familie habe, der ich das dann so falsch beibringe, dann ist es so und früher oder später etabliert sich es vielleicht. Winnerschim ist sowas.
Marek. Ich kann da ab sofort absolute Abhilfe schaffen. Komm einfach hier in den Norden. Da ist egal, wie du es aussprichst, weil sobald sie dieses Wort nicht kennen, fragen sie, was hast du gerade gesagt? Und dann sagst du, okay, ja, bei mir in der Heimat sagen wir das halt immer so. Da ist es egal. Die meisten kennen es nicht, sie verstehen es da nicht. Man muss es einmal erklären. Und dann denkt man, ah, okay, was hatte ich einmal als noch? Also es ging um ein Computerprogramm, das halt permanent, es hat die ganze Zeit geladen. Und ich war dann irgendwie, hat das angemacht, ne, war auf Toilette und habe mir was zu trinken geholt und komme halt zurück, bestimmt 5 Minuten später. Und es hat halt immer noch geladen. Und dann habe ich gesagt, lädt das als noch? Und unser einer Praktikant damals, Lea, was hast du gerade gesagt? Ich so, als noch. Was heißt das? Und ich sagte, wie, was heißt das?
Ja, immer noch, Herr Gottnerwo.
Ja, dann habe ich halt erstmal auf dem Schlauch gestanden, sag ich, ne, das Programm lädt halt als noch. Ja, wie als noch? Ja, immer noch halt. Kannst du das nicht einfach sagen? Habe ich. In meinen eigenen Worten, im Dialekt der Mundart, wie man es bei uns so ein bisschen umgangssprachlich sagt. Genau, also das ist nur eins dieser Beispiele, was mir da passiert ist. Also sollte es da noch einmal Schelte geben von deiner Familie, ich kann dir sagen, hier oben schimpft keiner mit dir. Die gucken dich nur unglaublich an.
Das finde ich lustig, weil als noch ist ja für mich, wäre das noch nicht mal was, wo ich bewusst auf meinen Dialekt schieben würde, sondern einfach
total,
halt eine Redewendung.
Total, so umgangssprachlich Wahnsinn. Halt. Ja, total. Und was war auch noch das Bällchen, für ein Bällchen-Eis, was ich halt kenne. Ja, ne? Gibt's ja nicht. Wirst du einfach wie ein Auto. Die? Kugel.
Ach so, Kugel. Und du sagst Bällchen. Aber Bällchen ist ja von Ball abgeleitet. Das ist ja jetzt kein Fremdwort, ne?
Ja, aber
der
nein.
Der Wahnsinn. Ach, sowas Lustiges.
Ich mit einem alten Arbeitskollegen damals im Sommer. Da habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne ein Bällchen. Ich weiß es nicht mal. Vanille und Nuss von mir aus halt, ne? Und dieser Typ, also hinter dem Tresen guckt mich an. Mein Kollege guckt mich an. Entschuldigung, was? Ich sagte, einmal Vanille und einmal Nuss halt, ne? Hat er mir das auf die Waffel oder in den Becher gemacht damals, genau. Und mein Kollege, Lea, was hast du gesagt? Bällchen? Ich so, ja, das sagt man nicht, das heißt nicht so. Und ich so, ja doch, wie soll das sonst heißen? Und dann halt auch, Kugel? Ah, okay. Ja, bei uns sagt man auch Bällchen. Naja.
Ich finde, Bällchen klingt auch viel niedlicher als Kugel.
Das klingt nicht so groß. Aber, kann man mehr haben.
Auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst und absolut recht. Ich wollte noch sagen, weil ich sage immer, das eine Nachbarort heißt Wintersheim. Und dann wird man eigentlich sagen, so Wintersheim. Und ich sage schon seit Jahren Wintersheim. Ich spreche dieses T nicht. Also es ist ja eh schon, also wir vergewaltigen ja eh schon das T und benutzen das nicht richtig und verdehnen es. Ne? Also wir machen das oft weich oder sprechen es ganz hart, aber wir sprechen ein T nicht, wie eigentlich ein T gehört. Ja, und dann sage ich schon immer Wintersheim und dann sagen die immer, das heißt nicht Wintersheim, das heißt Wintersheim. Denk ich immer. Egal wie, es ist wurscht, ne? Also.
Ja, gehupft wie
ein richtig. Aber so viel zum, wie sagt man, Ausflug in die Mundart. Gehen wir zurück zu Reis mit Scheiß.
Das passt dazu.
Reis mit Scheiß.
Das war eine gute
Anleitung. Genau. Ich habe sowas letztens gekocht, also in der Art. Und dann habe ich gedacht, ich google das nochmal, wie heißt das richtig? Und dann hatte halt auf einem Foodblog gestanden, also das ist ans Japanische angelehnt, ist dieses Gericht, was ich jetzt habe. Das ist Donburi. Und dann hatte jemand geschrieben, das fand ich sehr passend, Donburi oder Reis mit Scheiß.
Oh.
Und dann dachte ich mir, ich finde es einfach geil. Super. Genau, und wie der Name schon sagt, brauchen wir Reis.
Ganz unerwartet.
Und etwas Gemüse eurer Wahl. Und jetzt in dieser Version habe ich jetzt noch eine Soße mitgebracht, die ihr da drüber machen könnt. Aber das Gericht funktioniert also tatsächlich auch einfach nur mit Reis und Gemüse und vielleicht ein bisschen Sojasauce drüber und dann habt ihr auch ein Essen. Aber ich habe jetzt diese typische Donburi-Soße mitgebracht. Aber auch noch ein bisschen vereinfacht, weil wir ja natürlich wieder von der Quarantäne ausgehen. Ne? Und zwar braucht ihr außer dem Gemüse eurer Wahl Sojasauce, Dann entweder Stärkermehl oder Kartoffelmehl, also etwas zum Andicken. Limette oder Zitrone. Ein Stück Ingwer, eine Knoblauchzehe und Agavendicksaft oder Honig oder Reissirup oder Ahornsirup. Mhm. Ist relativ einfach. Und ich muss halt sagen, ich habe mittlerweile gerade Limette oder Zitrone immer da. Und wenn ich keine Limette oder so habe, ich habe immer so ein Fläschchen mit Zitronensaft. Dann habe ich auch Ingwer und Knoblauch immer da. Und dann habe ich gedacht, naja, wer gerne Sojasauce sowieso asiatisch kocht, so wie ich, wird sowas auch wahrscheinlich tendenziell im Haus haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du die Sachen da?
Also Ingwer gerade nicht. Knoblauch habe ich gestern die letzten 10 aufgebraucht. Aber ja, das hält sich ja auch ewig, ne? Also zumindest beim Knoblauch und Zwiebeln ist ja genau das Gleiche, ja.
Und beim Ingwer kann man im Notfall natürlich auch Ingwerpulver nehmen. Also das habe ich auch irgendwann mal gekauft und das ist gar nicht so schlecht. Das habe ich auch da für Notfall. Also was macht man? Reis kochen, klar. Gemüse klein schneiden oder aus der Tiefkühltruhe nehmen und zur Seite stellen. Dann braucht ihr eine Knoblauchzehe und ein Stück Ingwer. Wir reden von 2 Portionen bei dem Gericht. Das Stück Ingwer am besten einfach ungefähr Pi mal Daumen so groß wie die Knoblauchzehe. Die beiden Sachen werden, also Ingwer wird beides geschält und klein gehackt und zur Seite gestellt. Dann nehmt ihr euch ein anderes Gefäß und da nehmt ihr den Saft einer halben Limette, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Stärke und 2 Teelöffel Agavendicksaft. Das wird gut gemischt, ordentlich umgerührt, bisschen warm gemacht. Da dann, wenn man will, auch damit es intensiver wird, ein bisschen Gemüsebrühe rein und dann einfach 1 Esslöffel Öl in der Pfanne erhitzen, den Knoblauch und den Ingwer kurz darin anbraten, aber wirklich nur kurz, weil Knoblauch verbrennt so schnell und dann relativ fix das Gemüse hinzugeben. Dann kann man das Gemüse garen, bis es noch etwas Biss hat. Kommt drauf an, wenn es aus dem Tiefkühler ist, müsst ihr nichts machen. Wenn es frisch ist, könnt ihr noch so einen Schuss Wasser hinzugeben und kurz den Deckel schließen. Dann gart es halt besser. Und wenn das Gemüse gerade noch so etwas Biss hat, wird es mit dieser Soße, die wir vorher angerührt haben, abgelöscht, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und es wird so kurz einköcheln lassen. Dadurch, dass da ja hier diese Stärke drin ist, dickt es so ein bisschen ein. Und dann kann man einfach den Reis in der Schüssel anrichten und das Gemüse mit der Soße drüber geben. Ich würde nur eins empfehlen, kommt drauf an, welches Gemüse ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel Brokkoli habt, den würde ich extra machen, weil wenn du Brokkoli versuchst mit Soße zu mischen und da umzurühren, ist haptisch immer ein bisschen schwierig. Also kommt drauf an, wie groß oder klein euer Gemüse ist, würde ich die großen Sachen eher zur Seite lassen und das halt nicht mit der Soße mischen, sondern eher so die kleinen Sachen. Ja, und that's it.
Ist das so ein bisschen wie gebratener Reis, ne?
Ja, genau, also so in der Art, ja. Gebratener Reis ist ja auch ähnlich, da kannst du ja auch mit Eiern oder so und dann Gemüse dazu. Ich finde es aber ganz gut, weil, also zum einen ist es halt auch nochmal ein bisschen kalorienärmer an der Stelle, weil bei gebratenem Reis man oft halt einfach ein bisschen mehr Fett braucht, um den richtig braten zu können. Und ich persönlich esse halt viel lieber frischen Reis als so gebratenen Reis. Mir schmeckt der besser. Und gerade wenn man Bock hat, kann man halt auch so Sushi-Reis nehmen und auch so ein bisschen Sushi-Reis-Würze über den Reis machen, wenn man das isst. Ja, das finde ich auch immer ganz lecker. Das habe ich auch mittlerweile immer daheim, weil ich total auf diesen süß-salzigen, dieses Mirin, ich finde es total geil. Und das über Reis. Ich esse auch ganz gerne solche Bowls generell mit allem Möglichen drauf. Und dann mache ich den Reis auch immer so.
Ja, zumal halt ne, bei gebratenem Reis brauchst du ja eigentlich auch wirklich den Reis vom Vortag. Das schmeckt ja gar nicht, wenn du den Reis frisch gekocht hast. Und den dann direkt in die Pfanne machst, da ist er ja, wird das meistens immer eher nur eine Pampe, statt das ist halt knusprig. Also das quasi als Alternative. Dann übernehme ich einfach mal zu meinem zweiten Quarantänegericht. Das habe ich entdeckt in der Quarantäne, tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen auch, via Instagram. Und das ist ein Spinat-Polenta-Auflauf. Und den fand ich wirklich sehr, sehr lecker mit Feta. Und Pinienkern ist der. Ich hatte Sonnenblumenkerne dann genommen.
Klingt lecker.
Ist es auch. Also ist halt mit Tiefkühlspinat. Den hab ich eigentlich auch immer hier. Jetzt ist er leer. Aber bin ich mal so ein bisschen durchgegangen, welche Zutaten hast du, was kannst du daraus kochen. Und genau, man lässt den Spinat halt auftauen, gibt die Polenta in eine Schüssel und gießt da das heiße Wasser drüber. 500 Milliliter sind das und lässt das circa 20 Minuten quellen. Ich habe noch ein bisschen mehr Wasser dazu gemacht, weil ich den Eindruck hatte, dass die Polenta relativ fest war und sich nicht wirklich hat verstreichen lassen. Aber da könnt ihr so ein bisschen, glaube ich, dann auch testen, wie flüssig oder weich ihr die Polenta haben wollt. Ich mag es gern, wenn es so ein bisschen streichmäßig gut funktioniert. Genau, dann Knoblauch geschält und Schafskäse grob zerbröselt und das mit den Sonnenblumenkernen und Muskat in der Schüssel mit dem Spinat gemischt. Salz und Pfeffer dazu. Und dann wird nochmal an die Polenta, wenn die genug gequollen hat, nochmal ein bisschen Milch, Olivenöl und Hefeflocken nach Geschmack, wenn man die da hat. Aber wenn nicht, auch kein Problem. Halt so ein bisschen für das Herzhafte dann unter die Polenta gerührt und auch nochmal mit Knoblauch dazu gepresst. Also wenn ihr keinen Knoblauch mögt, dann einfach weglassen. Das geht auch und auch nochmal ordentlich mit Salz und Pfeffer gewürzt. Dann eine Auflaufform ein bisschen eingefettet. Kann man machen. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Das hat auch funktioniert. Und da entsprechend dann die erste Schicht Polenta verstrichen, dann Spinat drauf gemacht mit dem Feta, dann kam wieder eine Polenta-Schicht und oben schließt man halt ab mit der Spinatschicht. Und dann kann man den noch mit ein bisschen geriebenen Käse bestreuen, den Spinat, wenn man das möchte. Oder eben auch nicht. Wir hatten jetzt ein bisschen, ich glaube Emmentaler war es, den ich drüber gemacht hatte. Und dann wird das Ganze in den Ofen geschoben, 20 Minuten gebacken in etwa und dann war es das.
Hat auch so ein bisschen was vom Prinzip Lasagne mit den Schichten, ne?
Ja, genau. Das stimmt. Die Auflaufform darf halt dann nicht zu groß sein, sag ich mal, weil dann hast du am Ende nur eine Schicht. Also geht natürlich auch, aber dann ist so dieser Auflauf-Effekt ein bisschen weg. Mhm. Aber fand ich auch, also sehr lecker. Fürs allererste Mal werde ich bestimmt noch ein paar Mal machen. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich großer Polenta-Fan. Esse ich sehr gerne, mag ich gerne. Macht Spaß, ist ja auch super vielseitig. Kann man auch teilweise als Boden benutzen.
Ja.
Wenn andere so als so Pizzaboden, ähnliches halt, ne? Zum Beispiel machen. Und wir hatten, was auch geil war, damals noch, letztes Jahr an Silvester haben wir halt Raclette gemacht und da hatte ich halt auch so Polenta-Schnitten gemacht und die dann im Raclette halt mit den normalen Zutaten belegt und da ein bisschen Käse drüber. Das war auch sehr lecker. Nur so das nebenbei. Also Polenta als sehr, sehr vielseitig, kann ich nur empfehlen. Polenta. Für jeden, der es noch nicht ausprobiert hat.
Ist Maisgrieß, by the way, für die, die es nicht wissen.
Ja.
Dachte ich gerade so, ich glaube, nicht jeder weiß, was Polenta ist. Also es ist wirklich so, ja. Wenn man nicht gerade in diesen südlichen Ländern mal Urlaub gemacht hat oder sowas, begegnet einem das ja auch gar nicht so. Also ich kenne Polenta auch nur aus Italien, wenn es da Feste gab. Bei uns auf dem Campingplatz, wo wir immer waren, am Lago, dann gab es immer Polenta. Und da habe ich Polenta kennengelernt.
In total. Ich kenne es halt durch die Zöliakie, ja. Weil das ist halt glutenfrei und das kannst du halt super ersetzen. Ich habe es jetzt noch nicht als Grießbrei-Ersatz genutzt, weil ich bin kein Grießbrei-Fan. Aber du kannst dich halt auch süß essen als Frühstück. Du kannst Kuchen damit machen. Habe ich letztens auch gemacht. So ein Polenta-Kuchen mit Heidelbeeren oder Himbeeren, auch mega lecker. Oder halt herzhaft. Mhm. Also, falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, ich kann es euch nur ans Herz legen.
Sehr, sehr wandelbar, aber man muss immer... Ich finde, manchmal ist Polenta ein bisschen tricky, gerade wenn die zu fest wird. Meine Mutter hatte damals auch Polenta kennengelernt und meine Mutter hat immer so einen Tick. Wenn sie etwas Neues kennenlernt, dann kocht die das und zwar gefühlt 2-3 Mal die Woche, weil sie sich dann denkt, das ist so toll, das muss ich jetzt ständig essen. Und die hat uns dann als Kinder gequält. Es gab eine Lauchphase, die war die Hölle. Die Lauchphase war die allerschlimmste, deswegen mag ich heute keinen Lauch, dank meiner Mutter. Dann gab es die Kartoffelgratin-Phase, die war auch geil. Da hat die Mom es nie hingekriegt, diese Kartoffeln im Kartoffelgratin so dünn zu schneiden und zu garen, dass die nicht mehr hart waren. Das heißt, wir haben ständig Kartoffelgratin mit halbgaren Kartoffeln gekriegt. Irgendwann hat sie es einfach aufgegeben.
Man hätte es ja auch einfach länger im Ofen lassen können als Alternative.
Ja, ich habe das auch nie verstanden, aber dann haben wir das halt gegessen. Das hat sie mittlerweile, also irgendwann konnte sie es dann und dann hatte sie diese Polenta-Phase. Und auch da habe ich irgendwann gesagt, wenn es noch einmal Polenta gibt, kotze ich. Ich kann es nicht mehr sehen. Es ist schön, dass du gerne Polenta isst, aber quäl uns nicht damit. Ja, es war wirklich, wirklich schlimm. Und sie hat halt meistens extrem langweilig geschmeckt. Ja, also nichts gegen die Kochkünste meiner Mom. Meine Mom kann schon wirklich gut kochen, aber in dieser Testphase waren wir halt leider immer die Opfer.
Ja, das ist, ja.
Und es war nicht geil. Und deswegen habe ich zu Polenta auch so etwas gespaltenes Verhältnis. Aber ich habe vor einigen Jahren auch mal so Polenta-Schnitten mit Parmesan gemacht und die fand ich sehr, sehr geil. Aber immer, wenn ich an Polenta denke, dann kommt so dieser Grusel wieder hoch. Mhm. Und dann traue ich mich doch nicht, irgendwas mit Polenta zu machen, weil ich mir denke, ich esse das dann und werde dann an früher erinnert. Und dann habe ich wie so ein Flashback.
Ja, deshalb, wie meine Oma immer sagt, alles in Maßen und nicht in Massen. Ganz einfach.
Ja, deine Oma ist eine Schlaufrau.
Das sind fast alle Omas eigentlich, immer. Das ist Gott gegeben.
Ja, Omas sind immer super.
Die Omaschlauheit. Ja, ja, cool. Das waren quasi unsere zwei etwas ausführlicheren Quarantänerezepte. Ich glaube, wir haben also noch ein bisschen was aufgeschrieben. Also was bei uns noch gab, war halt Kartoffelgratin. Habe ich einmal gemacht. Solltet ihr jetzt keine Sahne da haben, das geht mit Milch. Ihr könnt ja ein bisschen anrühren mit Stärke, dass es einlegt. Oder was ich sehr gerne mache, ist auch mit Kokosmilch. Die herzhaft mit Gemüsebrühe gewürzt. Das schmeckt auch super lecker und gar nicht wirklich nach Kokos dann am Ende. Ist hat den Effekt, dass es halt laktosefrei ist direkt. Oder auch dann, wenn ihr keinen Käse übers Gratin macht, vegan. Wir hatten einmal noch Burger gegessen mit so Bohnen-Burger-Patties, was sehr lecker war. Und Flammkuchen gab es viel. Pizza gab es. Und genau, die Linsensuppe. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich uns dann heute kochen werde.
Ja, also ich schmeiß da noch, weil du es vorhin gesagt hast, mit den Baked Beans Pfannkuchen rein. Ich finde, Pfannkuchen geht immer. Die kannst du süß machen, kannst du herzhaft machen, kannst du mit allem füllen. Dann, genau, hatte ich gesagt, ein Topf Gemüsebrühe, Grießbrei. Du magst kein Grießbrei, ich liebe Grießbrei. Und da schmeiße ich auch Milchreis mit rein, obwohl ich Milchreis mittlerweile sehr, sehr gerne mit Kokosmilch mache, statt mit normaler Milch. Also mit Wasser oder der Pflanzenmilch und Kokosmilch mache ich ein. Und da gibt es ein Rezept mit Mango, also mit Mangostückchen dann noch einfach frisch oben drauf. Ist auch super, super geil. Also ganz lecker. Oder Mangopüree oder da auch, wenn man hat zum Beispiel Apfelmus oder Apfelmark, sowas ist natürlich immer toll. Ich hatte eben noch was und habe es schon wieder vergessen.
Naja, vielleicht fällt es dir noch ein. Wenn nicht, ist es ja auch nicht
schlimm. Ja, mein Gehirn, das hat auch unter Corona gelitten. Hahaha, nächste Lüge. Ich habe das ständig. Ich habe was im Kopf und ich vergesse es, wenn ich sagen will.
Ja, na gut, ansonsten, vielleicht fällt es dir ja noch ein. Bis dahin würde ich sagen, machen wir nochmal weiter mit unserer kleinen Mini-Challenge, die wir uns ja gestellt hatten. Jetzt zum zweiten Mal. Und zwar für alle, die jetzt das erste Mal einschalten. Wir nennen uns gegen Ende jeder Folge 1 bis 3 Zutaten, mit denen der andere etwas kochen soll, das er am besten vorher noch nicht gekocht hat. Und die Zutaten sind komplett beliebig. Also ob Saison hat, irgendwas Verrücktes, was uns begegnet ist. Und da hattest du mir mitgegeben, Mandarinen und Spitzkohl. Und mit Spitzkohl hatte ich noch nie gekocht, aber habe das in meinem Großeinkauf beides gefunden vor der Quarantäne. Das nimmst du direkt mit, was du hast, hast du. Und habe da jetzt gestern, also dazu auch kann ich sagen, Spitzkohl hält sich im Kühlschrank auf jeden Fall ein paar Tage, ist auch gutes Quarantäneessen, einen Salat gemacht. Ein Spitzkohl-Mandarinensalat. Und der war tatsächlich sehr lecker. Obwohl ich das Salatdressing so ein bisschen abwandeln musste, weil ich halt eben nicht alle Zutaten im Haus hatte. Ja. Was aber jetzt gar nicht schlimm war, weil man weiß sich ja ein bisschen zu helfen. Also was wird gemacht? Man viertelt den Spitzkohl, wäscht ihn dann, entfernt den Strunk und schneidet ihn dann entsprechend klein. Das kommt alles in eine große Schüssel. Da noch die Mandarinen dazu. Ich hatte jetzt welche aus der Dose gehabt. Wichtig ist da, dass man das Mandarinenwasser bei dem Rezept aufhängt. Und nicht einfach in den Abfluss gießt, weil daraus wird das Dressing am Ende gemacht. Die Mandarinen werden dann nochmal geviertelt. Die kommen dann in den Salat mit rein. Und dann nochmal Salz, Pfeffer. Und jetzt habe ich es vergessen, seht ihr? Nämlich bevor man die Mandarinen zu dem Salat macht, macht man erst einen halben Teelöffel Salz über dieses Kraut und mischt das richtig gut durch mit den Händen, knetet das sehr gut durch. Dann wird das Ganze nochmal schön weich und auch nochmal eine ganze Ecke zerkleinert, wie wenn du es mit dem Messer nur klein schneidest. Und dann kommen die Mandarinen erst damit rein. Mareike nickt die ganze Zeit.
Ja, ich kenne das, weil das muss entwässert werden und dadurch bricht dann so Moleküle auf und dann wird der weich. Deswegen muss der gesalzen werden.
Kann ich auch bestätigen, es passiert wirklich. Der wird dann weich und wie gesagt, schön klein. Die Mandarinen kommen dazu und in dem Dressing ist es dann so gewesen, da kam nämlich auf jeden Fall weißer Balsamico mit rein und den hatte ich nicht. Und Orangensaft, den hatte ich auch nicht. Also habe ich ein bisschen improvisiert. Für das Dressing braucht man Orangensaft, so Orangenabrieb, Balsamico-Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer und entsprechend dann noch den Saft aus der Mandarinendose. Und das gab es eben nicht alles, deshalb hatte ich statt Orangensaft Maracuja-Saft genommen, den hatte ich da. Und statt den 3 Esslöffeln weißer Balsamico-Essig da reinkommen, habe ich gesagt, naja, jetzt Augen zu und durch, musste halt einfach, weil ich nur normalen Tafelessig da hatte, nur so einen halben Esslöffel und schütze den damit rein. Hat auch funktioniert.
Och, das mache ich aber auch immer. Ich halte mich bei Essig, nehme ich immer, was ich da habe und nie, was im Rezept steht.
Ja, genau. Also du kannst aber natürlich nicht den Balsamico-Essig mit normalem Tafelessig 1:1 ersetzen. Das wird, glaube ich, ein bisschen hardcore. Aber ich sage, komm, so ein halber bis ein Löffel wird funktionieren. Hat auch gut geklappt. Und dann schlägt man da noch das Olivenöl drunter und gibt das alles über den Salat. Was halt in dem Falle bei dem Salat auch noch mit dabei war, waren Koriander und Kreuzkümmelsamen, die man da doch dazu packen soll. Hatte ich auch nicht da, beides. Habe ich auch eigentlich sonst nicht in meiner Küche. Dementsprechend hat es auch ohne funktioniert und war trotzdem, also ich habe es jetzt nicht vermisst, ich kenne es nicht anders, aber man kann es auch ohne diese beiden Zutaten essen.
Es klingt gut und ich habe beides da. Ich habe sowohl Koriandersamen als auch Kreuzkümmelsamen. Also jetzt nicht.
Okay, Mareike ist wieder Streber. Spitzkohl.
Ja, aber ich werde es nachkochen. Nee, ich habe wirklich kürzlich Koriandersamen geschenkt bekommen von einer Freundin, die sagte, oh, das klang irgendwie so abenteuerlich, du kochst doch gern. Ich dachte, ich bringe dir das mit. Bitteschön.
Oh, ist aber nett.
Und dann dachte ich, ich muss mal irgendwann was mit Koriandersamen machen. Also werde ich dein Rezept, wenn ich wieder rauskomme aus der Quarantäne, auch nachkochen. Und ausprobieren, wie das schmeckt, wenn man es mit beidem macht.
Ja, dann bin ich mal gespannt. Gut, und dann gehen wir mal zu deiner Rezept-Quest. Denn du hattest ja Ananas gekriegt.
Ja, ich habe Ananas gekriegt. Ich habe ein bisschen gecheatet. Aber die Lea weiß davon nicht, weil das Ananas-Rezept ist ein Oldie but Goldie von mir. es war ja jetzt auch nicht so einfach, in der Quarantäne an was dran zu kommen. Und ich hatte noch gesagt, ich kann vielleicht irgendwas backen. Aber dann war mein Kopf wieder woanders. Und dann habe ich gesagt, Mist, ich habe kein Rezept. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar der Kassler mit Ananas. Und das Beste war die Unterhaltung mit Lea. Ich sage, Lea, ich habe doch ein Rezept mit Ananas. Und zwar ein altes. Und Lea so, warte, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreibt sie, das mit Kassler.
Aber man muss sagen, der anscheinende Hinweis war nämlich nicht, dass es ein altes Rezept war, also das auch, aber ich muss das immer für meine Schwester kochen. Das war der entscheidende Hinweis.
Ach so, stimmt.
Und
das war der entscheidende
aufmerksame Hinweis. Hörer wissen vielleicht, dass Mareike und ich mal eine ganze Weile zusammen gewohnt haben und daran erinnere ich mich noch. Also einmal hattest du dann auch, ich weiß nicht, ob du den dann einfach so gekocht hattest für uns oder ob deine Schwester auch zu Besuch war und ich mitgegessen hatte. Also einmal habe ich ihn auch gegessen, fand es auch sehr lecker. Aber das war die ausschlaggebende Info dabei, weil immer, wenn Mareikes Schwester kommt, hieß es, ich muss diesen Kassler machen. Das habe ich mir gemerkt.
Ist mir ein bisschen auf die Eier gegangen. Irgendwann habe ich gesagt, lern doch mal selbst den zu kochen, dann wollt ihr mir das Rezept haben, da habe ich sie einmal gegeben, aber so ein bisschen auf der Tonspur, das hatte sie dann verloren, dann wollte sie es wieder haben, dann habe ich gesagt, ja, keinen Bock, weil ich habe nie dieses Rezept aufgeschrieben. Ich habe das aus de la Meng, wie man so schön sagt, gekocht, ja, und zwar einfach, es gibt Dinge, da habe ich keine, also das kennt ihr von euren Omas vielleicht auch, da gibt es kein Rezept, das macht ihr so einfach, so Pi mal Daumen. Ich habe jetzt aber das mal wirklich zu einem richtigen Rezept zusammengefasst, sodass man es weitergeben kann und here it comes. Und zwar, es merkt man aber auch, weil ich sage, ein Stück Kassler braucht ihr. Das Kasslerstück sollte ungefähr so groß sein, dass man 4 ordentliche Scheiben bei rauskriegt. Fragt mich nicht, wie viel Gramm das ist, weil ich gehe in den Supermarkt, gucke mir das Stück an und sage, oh ja, Pi mal Daumen, 4 Daumen dicke Scheiben, das kaufe ich. So. Und nicht, wie viel Gramm der hat. Aber das kann man ja einschätzen. So. Dann braucht ihr eine Dose Ananas, ein Päckchen Creme Fraiche, beziehungsweise so ein, das heißt Päckchen, oder?
Ja, so ein Becher.
Danke, Becher. Becher Creme Fraiche. Nudeln, Honig und mittelscharfen Senf. Dann nehmt ihr euch eine Auflaufform, packt den Kassler zu Hause in die Auflaufform, dann heizt ihr den Backofen auf 180 bis 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Dann nehmt ihr euch 2 Esslöffel Honig und 2 Esslöffel Senf und vermischt es zusammen. Die Dose mit den Ananas wird geöffnet und zum Kassler in die Auflaufform gegeben. Schön so ein bisschen oben drüber den Saft auch dazu. Und dann wird der Kassler mit dem Gemisch aus Honig und Senf bestrichen. Lasst ruhig ein bisschen was davon übrig und stellt es euch zur Seite. Dann kommt das Ganze in den Ofen. Derweil solltet ihr anfangen, die Nudeln wie gewohnt zu kochen. Ich sage da immer so, Pi mal Daumen, 100 Gramm trockene Nudeln pro Person. Ich weiß nicht, wie du es ungefähr machst.
Ich nehme Hände.
Okay, du nimmst also eine Hand pro Person oder zwei Hand?
Zwei Hände sind es meistens pro Person. Also es kommt, also ich mache Nudeln eigentlich seltenst als Beilage. Daher wäre es wahrscheinlich eher so 1,5 Hände. Aber ja, meistens ist am Ende auch nach Gefühl.
Also ich habe jetzt gesagt, so ungefähr 100 Gramm. Ja. Also weil ich finde, wenn du eine 500 Gramm Packung machst bei 4 Personen.
Das ist...
Nein. Ich finde es oft ein bisschen viel und ich habe mir halt angewöhnt, lieber ein bisschen weniger Nudeln zu kochen, weil... Also es ist sehr gehaltvoll, das Essen, muss ich von vornherein sagen. Das Ding, es hat sau viele Kalorien. Also nehmt vielleicht lieber ein paar weniger Nudeln. Oder sagt euch halt, Salat, ja, wenn schon, denn schon, ist mir egal. Genau, das kann man halt auch noch. Ein Salat, also was Grünes bei und ein bisschen weniger Nudeln. Na, auf jeden Fall, ihr kocht euch eure Nudeln, so viel ihr wollt. Und damit der Kassler im Ofen nicht austrocknet, müsst ihr den immer mal wieder mit so ein bisschen Flüssigkeit aus der Form begießen. Das würde ich so 1-2 Mal machen, weil der bleibt circa 40 Minuten im Ofen. Also so alle, weiß was ich, 15 Minuten mal so ein bisschen die Flüssigkeit oben drüber machen. Und wenn der Kassler dann so oben eine richtig schöne Kruste gebildet hat und auch ziemlich viel Flüssigkeit abgegeben hat, das sieht man dann, der Saft läuft dann so richtig schön raus, dann ist er gar. Weil der Kassler ist generell relativ schnell gar, weil der ist ja vorgegart, der ist ja so gepökelt und vorgegart, das heißt, der braucht eigentlich nicht so lang. Aber die Soße schmeckt halt besser, wenn der schon schön Saft abgegeben hat und eben diese Kruste gebildet hat, diese Honig-Senf-Kruste, weil die wollen wir haben. Dann nehmt ihr das Ganze aus dem Ofen und macht den Kassler und die Ananasstücke an die Seite. Ich mache es immer so, ich nehme den Kassler raus und gieße den Rest aus der Auslaufform so durch ein Sieb. Fangt diese Soße, die Flüssigkeit auf, gebt ihr in den Topf mit der Creme Fraiche und lasst es kurz aufkochen. Dann nehmt ihr den Rest von diesem Honig-Senf-Gemisch, was ihr hattet, gebt es da dazu, bisschen Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer. Und wenn ihr es gern ein bisschen dicker habt, weil manchmal wird das relativ dünnflüssig, dann könnt ihr das noch so ein bisschen andicken mit Mehl oder so. Der Rest ist eigentlich ganz einfach, wenn die Soße so die Konsistenz hat, wie ihr sie haben wollt, die Ananasstücke hinzu, wieder ein bisschen aufwärmen. Dann den Kassler in Scheiben schneiden, Nudeln auf den Teller, Kasslerscheibe dazu und mit der Soße übergießen. Und that's it. Guten Abo.
Vielen Dank.
Und jetzt habe ich gedacht, jetzt ist es einmal aufgeschrieben und dann kommt es in die Shownotes und dann ist es da einfach mal
dann
drin.
Dann werde ich das vielleicht auch irgendwann mal wieder kochen. Was heißt wieder? Irgendwann das erste Mal.
seit unserer Nostalgiefolge muss ich die ganze Zeit an diesen Topf denken mit den Bratwurstfüllsel und den Essiggürkchen,
die du vergessen hast. Ach so, ja, und da wurde ich auch abgemahnt von meiner Schwester.
Und den mit dem Senfsahne, ach, ich weiß nicht mehr genau, das müssten wir auch mal wieder, ach, das ist so geil.
Ja, der Senf macht's halt. Das ist die geheime Zutat immer.
Ja, also hier ja auch, ne, mit diesem Honigsenf. Also man muss es halt auch mögen, dass man salzig und herzhaft mit süß kombiniert. Total. Es gibt ja Leute, die finden das ganz schrecklich. Das ist nicht für jedermann.
Aber ich glaube, dann haben wir, wie unsere Quarantäne, auch diese Folge ganz gut und souverän gemeistert.
Ihr hört die Folge, wenn wir wieder draußen sind. Ja. Nur so als Info. Genau. Ja.
Wenn wir wieder in die Natur, in die Welt dürfen. Und
sind wir schon wieder frei.
Haben, aber natürlich müssen wir uns jetzt trotzdem, um unserer Challenge treu zu bleiben, noch was überlegen. Mareike, hast du neue Zutaten für mich?
Ja, also so mal was ganz anderes. Also was ganz anderes in Sachen Zutaten. Und zwar möchte ich, dass du etwas kochst mit Liebstöckel.
Oh, Maggikraut.
Genau. Und Thymian. Also nicht zusammen. Du kannst auch zwei unterschiedliche Sachen machen. Aber das sind die zwei, wo ich sagen würde, guck mal, was dir einfällt bei Liebstöckel und Thymian. Warum? Ich habe gerade einige Kräuter auf meinem Balkon gepflanzt. Liebstöckel und Thymian sollen noch kommen. Die habe ich noch nicht. Und dann habe ich gedacht, die nehmen wir mal ein paar Kräuter in die Challenge.
Mit Kräutern kann ich nicht ganz mithalten, aber ich habe mir gedacht, ich gebe dir auf jeden Fall Kurkuma.
Okay, Kurkuma, ja.
Jetzt überlege ich, ob ich hier noch was geben soll.
Ja, mach ruhig, weil jetzt habe ich dir ja auch zwei Sachen gegeben und Liebstöckel und Thymian in einem Gericht zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Es werden wahrscheinlich eher zwei.
Ich könnte natürlich, hast du sowas wie Rauchsalz?
Ja.
Vielleicht gebe ich dir das mit. Dann machen wir Gewürze.
Rauchsalz finde ich total geil. Okay, Kurkuma und Rauchsalz. Und du hast...
Liebstöckel und Thymian.
Sehr geil. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Dito. Gut, dann gehabt euch wohl. Bleibt gesund.
Bleibt gesund. Und wenn ihr in Quarantäne seid und uns hört, gute Besserung.
Ja, gute Besserung. Und ansonsten hören wir uns zur nächsten Folge. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.